Aber wir wollen dir auch heute Nachmittag herzlich danken für das, was wir gehört haben und für das, was wir hören werden. Wollen dir auch einmal herzlich danken, Herr, dass du in dein Wort Dinge hineingenommen hast, schon ganz, ganz früh, die du erst nach Jahrtausenden später erfüllt hast. Und dass wir das entdecken dürfen, dass wir einen Zusammenhang sehen dürfen zwischen deinem Wirken, wie es einmal war und wie es heute ist. Wo wir Zusammenhänge sehen dürfen, Herr, die uns wirklich glücklich stimmen, weil wir wissen, dass du die letzten, tiefsten Antworten hast. Das haben manche Gläubige nicht, auch Menschen, die dich lieb haben. Und so bitten wir dich jetzt einfach, dass du auch unsere Gedanken, Herr, in Zucht des Gehorsams nimmst und dass du uns in unseren Gedanken so lenkst und leitest, dass es wirklich seinen Ausfluss in die tiefen Schichten unseres Seins und auch in unser Leben hat, wie es sich eben darstellt. Wir glauben das, Herr Jesus, dass du einen Zusammenhang schaffst zwischen dem, was wir hören und unserem Leben, so wie es eben ist. Wir glauben das, dass du das kannst und tust. Und so segnen wir auch heute Nachmittag den Bruder, der zu uns spricht, in deinem Namen. Amen.
Wenn Sie mit mir aufschlagen möchten, 3. Mose 23, eins der zentralen Kapitel über die Festordnungen Israels. 3. Mose 23, Verse 1 und bis 2 und Vers 4. Und Jahweh redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, die Feste Jahwehs, die ihr als heilige Versammlungen ausrufen sollt, meine Feste sind diese. Vers 4. Dies sind die Feste Jahwehs, heilige Versammlungen, die ihr ausrufen sollt zu ihrer bestimmten Zeit. Dann aus demselben Kapitel Verse 14 bis 17.
Nein. 2. Mose 23.
Ah ja. Gut. 2. Mose 23, 14 bis 17. 2. Mose 23. Dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten. 7 Tage sollst du ungesäuertes Brot essen, wie ich dir geboten habe zur festgesetzten Zeit im Monat Abib. Denn in diesem bist du aus Ägypten gezogen, und man soll nicht mit leeren Händen vor meinem Angesicht erscheinen. Ferner das Fest der Ernte der Erstlinge vom Ertrag deiner Arbeit, dessen, was du auf deinem Feld sehen wirst, und das Fest des Einsammelns am Ende des Jahres, wenn du deinen Arbeitsertrag vom Feld einsammelst. 3-mal im Jahr soll alles unter euch, was männlich ist, vor dem Angesicht des Herrn Jahwehs erscheinen. Alle guten Dinge sind 3, deswegen schlagen wir noch eine 3. Bibelstelle auf, Kolosserbrief aus dem Neuen Testament. Dort die Verse 16 und 17 aus dem 2. Kapitel.
Stimmt's? Das ist zutreffend.
Kolosser 2. 16 und 17. So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper selbst aber ist des Christus.
Das sind die 3 zentralen Textabschnitte, um die es heute in der Einführung zu meiner Themenreihe Die Feste Israels gehen soll. Nachdem ich gestern Abend versucht habe, von Römer 9 bis 11 hier etwas vor die Klammer zu ziehen, was grundsätzlich die Stellung Gottes zu seinen Verheißungen und insbesondere zu der Berufung Israels betrifft, möchte ich heute ein paar Grundzüge zu den Festen Israels aufzeigen und dann in den kommenden zwei Diensten zum einen die Frühlingsfeste und die Herbstfeste betrachten, um dann im letzten Dienst den Sabbat und das Hall- und Jubeljahr mit Ihnen zu betrachten. Heute also eine Einführung grundsätzlich in diese Thematik der Feste Israels anhand dieser drei Texte. Wir wollen uns zunächst zum Einstieg und rechten Verständnis mit der Frage der Symbolik und typologischen Bedeutung des Alten Testamentes grundsätzlich kurz beschäftigen. Wir schlagen dazu einmal auf Psalm 12. In der nicht revidierten Elberfelder ist es Vers 6. In anderen Bibelübersetzungen müsste es Vers 7 sein. Die Worte Jahwes. Haben Sie es? Psalm 12, Vers 6 bzw. Vers 7. Die Worte Jahwes sind reine Worte. Silber, das geläutert in dem Schmelztiegel zur Erde fließt, siebenmal gereinigt. Was ist dieses zur Erde fließende Wort Gottes? Vor allem doch die Bibel. Das, was wir in der Bibel in der Hand haben, ist im wahrsten Sinne des Wortes zur Erde geflossenes Wort Gottes. Und von diesem Wort der Bibel heißt es nun, dass es siebenmal gereinigt ist. Das heißt zum einen, dass wir in unserer Bibel verlässliches Gotteswort haben, das von jedem Anteil menschlichen Irrtums gereinigt ist und uns als lauteres Wort Gottes ohne jede trügerische menschliche Beimischung geschenkt ist. Mir ist auch bewusst, dass ich das natürlich in seiner hundertprozentigen Form nur auf die biblischen Grundtexte bzw. Urtexte bezieht, die wir nicht mehr zur Verfügung haben. Aber ich kann dazu sagen, dass die Handschriften, die wir haben, in ihren Abweichungen sich derartig minimal und derartig in dritt- und viertklassigen Fragen nur bewegen, dass wir mit Fug und Recht sagen können, das sind unbedeutende Fragestellungen, wo es sich wirklich auswirkt, dass wir den Urtext, den Gott einmal gegeben hat, nicht haben, sondern nur Abschriften von einigen Jahrhunderten später. Das wirkt sich im Ergebnis auf die wesentlichen Fragestellungen so gut wie überhaupt nicht aus. So dass wir festhalten können, in dem Wort der Bibel haben wir Silber, Silber als ein Bild auf die Erlösung, Silber, das geläutert in dem Schmelztiegel zur Erde geflossen ist, siebenmal gereinigt. Siebenmal gereinigt, hundertprozentig verlässliches, reines Wort Gottes. Das ist wichtig. So wie es zum Beispiel in 2. Petrus 1, Vers 21 heißt, denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geiste. Und 2. Timotheus 3, 16 wird uns gesagt, alle Schrift ist Gott gehaucht. Das ist in einer Zeit, in der permanent zum Angriff auf die Glaubwürdigkeit der Bibel geblasen wird. Ganz wichtig, an diesem Punkt dürfen wir keinen Millimeter zurückweichen. Wenn wir uns einlassen auf die Fragestellung, wo denn irgendwo Menschenwort sich eingeschlichen und verkrochen hat in dieses Wort Gottes, wenn wir uns auf diese Diskussion einlassen, es ist ein Fall ohne Ende. Wer entscheidet denn, was Menschenwort und was Gottes Wort ist? Der Mensch? Ist der Mensch die Instanz dessen, der entscheidet, was Gottes Wort, was Menschenwort ist? Also hier kommen wir ins Uferlose, Und wir dürfen einfach den Selbstzeugnissen der Bibel, so wie Jesus auch mit dem Alten Testament umgegangen ist, ganz verbindlich, verlässlich hat er das Alte Testament immer als Wort Gottes vom Heiligen Geist hier zitiert. So haben es die Apostel gemacht. Und so dürfen auch wir mit dem Wort der Bibel umgehen. 100% verlässliches Wort Gottes. 7-mal gereinigt. Das ist sicher die eine Bedeutung dieses Verses, aber dieser Ausdruck 7-mal gereinigt hat auch noch eine andere Bedeutung und um die geht es mir heute vor allem. Dieser Ausdruck 7-mal gereinigt bedeutet auch, dass das Wort Gottes mehrdimensional ist, verschiedene Verständnisebenen hat. Das ist so überraschend nicht, denn unser großer Gott selbst verfügt ja nicht nur über eine Ebene seines Wesens, sondern er ist ein unausforschlicher, reicher Gott. Und deshalb braucht es uns nicht überraschen, dass auch sein Wort, die Bibel, so unausforschlich reich ist. Wir dürfen also festhalten, dass dieses 7-fach gereinigt auch bedeutet, dass sich in diesem Wort Gottes verschiedene Verständnisebenen wiederfinden, auf denen ich dieses Wort Gottes verstehen kann. Ein gutes Beispiel dafür hat uns unser Bruder Wörz heute in dem Vortrag vormittags gegeben. Die Heimführung oder die Zuführung der Braut Rebekka zu Isaak. Erstmal eine Geschichte wunderbarer Art, wie man einen Partner finden kann mit Gottes Hilfe unter der Leitung des Heiligen Geistes. Ein Beispiel des Glaubens, ein Beispiel ganz persönlicher Wegführung, gnädiger Wegführung Gottes. Ein Text, der uns in den Lebensnöten und Partnerfragen ganz wesentlich trösten kann. So viel für die Single-Freizeit. Wir haben dann aber durch unseren Bruder auch gehört, dass wir das auch prophetisch, typologisch verstehen können. Abraham, der Vater, Isaak, der Sohn, der Knecht, der Heilige Geist, der Rebekka, die Braut Israel, dem Bräutigam Isaak zuführt. Es ist derselbe Text und zwei völlig verschiedene Ebenen des Verständnisses. Und so kann man die Bibel historisch verstehen, evangelistisch, erbaulich, lehrmäßig, prophetisch, symbolisch, Christusbezogen. Das nur beispielhaft 7 Ebenen, auf denen man das Wort Gottes verstehen und auslegen kann. Und deshalb können wir dieses Wort Gottes nie ausschöpfen, nie ausforschen. Es ist wirklich, wie es in Epheser 3, Vers 8 heißt, der unausforschliche Reichtum des Christus. Ein herrliches Wort. Die können wir 100-mal durchgelesen haben, die Bibel. Es bleibt der unausforschliche Reichtum des Christus. Und ich habe jetzt die Thematik zu den Festen Israels durchgearbeitet für diese Freizeit. Und ich bin gerade am Ende angekommen und dachte bei mir, jetzt mag ich eigentlich gerade nochmal von vorne anfangen und die nächste Schicht abtragen. Jetzt möchte ich eigentlich nochmal einsteigen in dieses großartige Thema. Da habe ich mich über eine längere Zeit intensiv mit beschäftigt und doch den Eindruck, gerade mal ein kleines bisschen überhaupt nur geschöpft zu haben. 7-fach geläutert. Und wir wollen uns in diesen Tagen, wenn wir über die Feste Israels sprechen, insbesondere mit der symbolisch-typologischen Verständnisebene des Alten Testamentes beschäftigen. Sehen Sie, zunächst einmal klingen diese Priesterordnungen, der Opferdienst, die Speisegebote und auch der Festkalender Israels für uns als heutige Leser schlechterdings langweilig, uninteressant, spröde. Das sind die Texte, die man in der Bibel lese, wenn man sich dann schon mal vornimmt, die Bibel von vorne bis hinten durchzulesen, eigentlich entweder ganz schnell durchgeht oder großzügig auslässt. Deshalb habe ich Sie auch gebeten, diese Texte mal vorab zu lesen. Denn es sind Texte, an die man normalerweise eigentlich nicht kommt. Also es wirkt aus einer so ganz anderen Zeit, als wenn es überhaupt nichts zu tun hat mit unserem Leben. Aber bei näherem Hinsehen erkennen wir in diesen ganzen Priesterordnungen, Geboten zum Opferdienst, den Speisegeboten und eben jetzt auch gerade in diesem Festkalender Gottes für Israel, Vorausdarstellungen des Wesens und des Heilsplanes Gottes. Kolosser 2, 16 bis 17, wir haben es gerade gehört. So richte euch nun niemand über Speise oder Trank oder in Ansehung eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten. Davon werden wir reden, von Festen und von Sabbaten. Und dann Vers 17, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper aber ist Christi. Das heißt zum einen, die kultischen Vorschriften des Gesetzes über Speisen und Feste gelten uns als neutestamentlicher Gemeinde nicht mehr unmittelbar. In Römer 14, in Versen 1 bis 6, werden Speisevorschriften und Festzeiten ausdrücklich in die Glaubensentscheidung des Einzelnen vor seinem Herrn gestellt. Diese Freiheit haben wir. Das heißt, wir müssen uns heute, und Paulus sagt, wir sollen uns heute auch von keinem mehr ein schlechtes Gewissen einreden lassen, wenn wir bestimmte Speisevorschriften des Alten Testamentes nicht mehr halten, wenn wir den Sabbat in dieser Weise nicht halten, wenn wir Feste nicht so feiern. Das sind Dinge, über die sollen wir uns von niemand ein schlechtes Gewissen machen lassen. Das heißt, so richte euch nun niemand über Speise und Trank und Fest etc. Das ist nämlich nicht das Wesen der Dinge, sondern es ist ein Schatten der zukünftigen Dinge. Nun könnte man einmal sagen, es ist eben nur ein Schatten. Die wesensmäßige Erfüllung, der Körper, der diesen Schatten wirft, das ist Christus. Und mit diesem Christus sind wir verbunden und deshalb brauchen wir nicht mehr an dem Schatten zu hängen. So kann man sagen, es ist nur ein Schatten. Man kann aber auch positiv sagen, es ist eben ein Schatten der zukünftigen Dinge. Das heißt, wenn wir Priesterordnungen, gottesdienstliche Ordnungen im Alten Testament haben und wenn wir, speziell hier auf uns bezogen, den Festkalender Gottes für Israel in der Hand haben, dann sollen wir nach Paulus wissen, dass dieser Festkalender Gottes ein Schatten der zukünftigen Dinge ist. Und es macht mir persönlich große Freude, diese Vorausabschattungen unseres Herrn und seines Heilswerkes im Alten Testament aufzuspüren und zu sehen. Das fand ich auch so faszinierend, wieder an dem Dienst unseres Bruders heute Morgen zu sehen, wie Gott überall sein Wesen und seine Heilsabsichten schattenhaft, bildhaft, symbolhaft im Alten Testament bereits hineingewoben hat. Und wir dürfen das im Heiligen Geist erkennen. Gerade der Hebräerbrief ist ganz typisch für diesen symbolhaften Umgang und diese Deutung des Alten Testamentes in typologischer, symbolhafter Weise. Der Hebräerbrief macht das permanent in ganz, ganz vielen Stellen. Wir wollen das also auch machen in diesen Tagen. Ich möchte aber eine Warnung vorausschicken. Das ist faszinierend mit dieser typologischen, symbolischen Betrachtung alttestamentlicher Texte. Es ist wirklich faszinierend. Aber wir müssen bei der symbolisch-typologischen Betrachtungsweise der Bibel immer darauf achten, dass wir uns bei der Deutung im Rahmen klarer Lehraussagen des Neuen Testamentes bewegen und darüber nicht hinausgehen. Auf ein Symbol oder einen Typus allein darf keine Lehraussage aufgebaut werden. Wir wollen im Schatten den Körper wiederfinden und nicht aus dem Schatten heraus einen neuen, anderen Körper konstruieren. Verstehen Sie, was ich meine? Jede Aussage, die man zu einem Symbol oder zu einem Typus des Alten Testamentes macht, muss neutestamentlich lehrmäßig abgesichert sein. Ich darf keine neue Lehraussage aufgrund eines Typus und eines Symbols des Alten Testament ausschließlich gründen. Ich muss immer gucken, ist das, was ich symbolhaft, typologisch jetzt hier erkenne, ist das abgesichert durch klare neutestamentliche Lehraussagen. Denn sonst kann man diese Dinge aus dem Alten Testament nehmen und baut darauf Gebäude auf, die am Ende sogar in klarem Widerspruch zum Wort des Neuen Testamentes stehen können. Also bitte Vorsicht bei Typologie und bei Symbolik, dass sie immer abgesichert ist vom Neuen Testament her. Ja, von daher die erste Aussage, wenn wir jetzt an den Festkalender Gottes rangehen, er ist ein Schatten der zukünftigen Dinge. Gott hat in ihm schattenhaft seinen Heilsweg angelegt. Ich möchte kurz die Haupttexte über die Feste Israels nennen. Ich habe Ihnen das schriftlich gegeben. Ich sage das jetzt fürs Band auch nochmal, für alle, die dann diesen Zettel später einmal nicht haben werden. Der Haupttext über die Feste Israels ist 3. Mose 23. Nirgends sonst findet sich eine so vollständige und chronologische Auflistung der Feste Israels. Und deshalb nennt man dieses Kapitel 3. Mose 23 auch den Festkalender Israels. Das können Sie sich in Ihrer Bibel mal rüberschreiben, zum besseren Auffinden. 3. Mose 23 können Sie sich rüberschreiben, der Festkalender Israels oder auch der Festkalender Gottes. Ergänzt wird dieser Text 3. Mose 23 durch die Anordnungen in 4. Mose 28 bis 29 und 5. Mose 16, 1 bis 17. Das können Sie sich jetzt nur mitschreiben oder von Band hören. Es ist klar, dass Sie diese Texte jetzt nicht mitlesen können. Und eine vorläufige Regelung wurde schon in 2. Mose 23, den Versen 14 bis 17 und in 2. Mose 34, den Versen 18 bis 24 getroffen. Und dann finden sich noch verstreut ergänzende Texte über einzelne Feste, so zum Beispiel 2. Mose 12 bis 13 über das Passafest und 3. Mose 16 über den großen Versöhnungstag. So, das war der Einstieg. Der Festkalender Gottes, ein Schatten der zukünftigen Dinge nach Kolosser. Wir schlagen die zweite Stelle, die verlesen wurde, auf, nämlich 3. Mose 23, diesen großen Festkalender Gottes, und wollen uns heute nur die zwei Einstiegsverse anschauen. Und Jahwe redete zu Mose und sprach, ich sehe gerade, die Uhr ist stehen geblieben, ich dachte, Manometer, heute bin ich aber gut in der Zeit. Und Jahwe redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und spricht zu ihnen, die Feste Jahwes, die ihr als heilige Versammlungen ausrufen sollt, meine Feste sind diese. Und dann in Vers 4 nochmal, dies sind die Feste Jahwes, heilige Versammlungen, die ihr ausrufen sollt zu ihrer bestimmten Zeit. Sehen Sie, eigentlich ist der Ausdruck, die Feste Israels, zu kurz gegriffen. Denn wenn wir das hier lesen, dann spricht Gott davon, es sind die Feste Jahwes. Er sagt geradezu, meine Feste sind diese. Also, das reklamiert Gott für sich. Das sind nicht eure Feste. Das sind eigentlich nicht die Feste Israels. Es sind Gottes Feste. Gott sagt, es sind meine Feste. Gott sind diese Feste also sehr wichtig. Gott bezeichnet diese Feste ganz persönlich als seine Feste. Das hat mich sehr überrascht, dass Gott diese Feste so direkt für sich reklamiert. Meine Feste. Also daraus wird deutlich, wie wichtig Gott diese Feste sind. wie sehr sie zu ihm und seinen Plänen und seinem Wesen gehören. Während wir im Deutschen bei dem Wort Fest in erster Linie an Freude, Vergnügen denken, bedeutet das hebräische Wort für Fest, das hier steht, so viel wie bestimmte Zeit, Zeit der Begegnung. Das hebräische Wort für Fest, bestimmte Zeit, Zeit der Begegnung. Also ein Fest versteht sich nach dem Hebräischen als eine Zeit der Begegnung. Der hebräische Ausdruck für Stiftshütte heißt wörtlich Zelt der Begegnung, wobei für Begegnung dasselbe Wort benutzt wird wie für Fest. Wir könnten also zur Stiftshütte auch sagen Zelt des Festes, Zelt der Begegnung. Und ein Fest nach dem Hebräischen Zeit der Begegnung. Also Begegnung ist das wesentliche Kennzeichen der Stiftshütte als Zelt der Begegnung. Aber es ist eben auch das wesentliche Kennzeichen der Feste Gottes. Feste Gottes sollen sein Zeit der Begegnung mit ihm. Es wäre schön, wenn auch unsere persönlichen Feste sich daran orientieren könnten. Wenn das nicht nur oberflächliches Nebeneinander herfeten ist, sondern wenn wir unsere Feste ganz bewusst auch gestalten und einrichten als Zeit der Begegnung. Das wäre eine rechte Art, auch Feste zu machen. Natürlich mit Freude, mit Musik, mit allem, natürlich. Aber doch bewusst als Zeit der Begegnung. Hier die Feste Gottes als Zeit der Begegnung mit ihm. Und es ist eben auch eine bestimmte Zeit. Es sind Zeiten, die ausgerufen werden sollen zu ihrer bestimmten Zeit, nach Vers 4. Das heißt, dass Gott für seine Feste ganz bestimmte Zeiten im Kalender festgesetzt hat und seine Feste als Zeit der Begegnung mit seinem Volk vorgesehen hat. Also Gott sagt einfach, am 1.7., da möchte ich, dass dieses eine Fest stattfindet. Und an diesem Fest möchte ich euch begegnen. Und dann am 14.1. Und, ihr habt den Zettel bekommen, wir werden ihn nachher noch sehen. Gott nimmt ganz konkrete Zeiten und sagt, das sind Zeiten, an denen möchte ich euch in ganz besonderer Weise begegnen. Und diese von Gott festgesetzten Zeiten der Begegnung mit ihm haben sowohl einen persönlichen als auch einen prophetisch-heilsgeschichtlichen Hintergrund. Gott hat in seinem Heilsplan für die Menschen bestimmte Zeiten einer besonderen Begegnung mit ihm vorgesehen. Und zu diesen Zeiten greift Gott in ganz besonderer Weise in den Gang der Geschichte ein. Das gilt persönlich. Ja. Es gibt Zeiten in unserem Leben, da begegnet uns Gott in ganz besonderer Weise. Das sind keine Zeiten, von denen wir Hunderte aufzählen könnten. Sie sind kostbar, sie sind selten. Schlüsselerlebnisse unseres Lebens. Zeiten, in denen Gott uns in ganz besonderer Weise begegnet. Ihre Bekehrung wird so eine Zeit in Ihrem Leben gewesen sein. Einer ganz besonderen Begegnung mit ihm. Es gibt Momente, da merken wir das, dass Gott uns jetzt in besonderer Weise begegnet, uns anspricht und unser Leben an einer Weichenstellung unseres Lebens auf einen bestimmten Weg stellt. Gerade an diesen Weichenstellungen, da möchte Gott uns in besonderer Weise begegnen. Eine neue Etappe, eine neue Phase unseres Lebens einleiten. Und sehen Sie, da ist es wichtig für uns ganz persönlich, dass wir in diesen Zeiten, in denen wir merken, jetzt begegnet uns Gott, jetzt redet Gott ganz besonders, ganz direkt und persönlich zu uns, dass wir darauf eingehen. Das sind so kostbare, so wichtige Momente, die gibt's nicht am Fließband. Die sind nicht beliebig reproduzierbar. Und im Hiob heißt es ja zum Beispiel von dem Wirken Gottes ganz grundsätzlich am Menschen, solches tut der Herr, glaube ich, 2 oder 3 Mal. Wir können das Wirken und Reden Gottes, wenn er uns begegnet, über einen Punkt unseres Lebens nicht einfach überhören und sagen, naja, jetzt passt es mir gerade nicht, komm später nochmal. So sagen wir es ihm natürlich nicht, ist klar. Aber de facto gehen wir so damit um. Das ist nicht beliebig wiederholbar. Kann sein, dass Gott es in seiner Gnade noch ein zweites und vielleicht ein drittes Mal macht. Aber dann kommt es zu einem Schweigen Gottes. Dann wundern wir uns, warum begegnet uns Gott nicht mehr? Warum redet Gott nicht mehr? Warum empfinden wir unser Leben mit Gott nur noch so als so abgekühlt, so zweitrangig, nur noch so mittelbar? Und dann ist ganz oft die entscheidende Weichenstellung zur Klärung dieser Frage, dass wir mal zurückgehen in unserem Leben und uns fragen, wo war so eine Zeit der besonderen Begegnung Gottes? Wo war so eine Zeit des besonderen Reden und Wirkens Gottes in unserem Leben? Und wie sind wir damit umgegangen? Haben wir das überhört? Sind wir weitergegangen? Haben wir das ignoriert? Haben wir das, obwohl es uns eigentlich zutiefst klar war, nicht umgesetzt in unserem Leben, sondern weitergemacht wie bisher? Und dann kommt es zu dieser Phase des Schweigens, die wir dann so schmerzlich in unserem Leben empfinden, die wir dann überspielen durch Routine, durch Tradition und durch Dinge nach außen ebenso laufen lassen. Das ist wichtig, diese besonderen Zeiten der Begegnung Gottes auch ganz bewusst zu nehmen, darauf einzugehen und sich von Gott an dieser Weichenstellung des Lebens ganz persönlich führen zu lassen. Und so gibt es eben nicht nur im Persönlichen, sondern auch im Lauf der Geschichte Feste Gottes. Zeiten der besonderen Begegnung mit Gott. Zeiten, in denen Gott in den Lauf der Geschichte in einer ganz speziellen, besonderen Weise hineingreift. Neutestamentlich könnte man hier vom Kairos Gottes sprechen, der in den Chronos der Zeit hineinschneidet, eingreift und eine heilsgeschichtlich wesentliche Markierung setzt. Und wir werden sehen, dass diese Feste in 3. Mose 23, jedes einzelne Fest in 3. Mose 23, besondere Heilsereignisse Gottes in der Begegnung mit den Menschen darstellen, die sich sogar präzise bis auf den Kalendertag erfüllen. Diese besonderen Heilsereignisse Gottes in der Geschichte sind also aus Gottes Sicht Feste des Herrn. Seine großen Feste im Lauf der Geschichte. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal den Gedanken hatten, Gott feiert Feste im Lauf der Geschichte. Karfreitag. Da hat Gott ein Fest gefeiert im Lauf der Geschichte. Ostern, da hat Gott ein Fest gefeiert im Lauf der Geschichte. Pfingsten, da hat Gott ein Fest gefeiert im Lauf der Geschichte. Gott feiert Feste im Lauf der Geschichte. Gott richtet im Ablauf der Geschichte Freuden und Begegnungsfeste ganz besonderer Art aus für uns Menschen. Und wir Menschen sind eingeladen, an diesen großen Festen Gottes teilzuhaben, mitzufeiern, ihm zu begegnen. Jetzt darf ich dich bitten, die Folie anzumachen. Nach 3. Mose 23, was wir uns heute nicht im Einzelnen ansehen werden, feiert Gott 7 Feste. Gott feiert am 14. des 1. Monats, ich werde das alles dann in den folgenden Stunden im Einzelnen erklären, das Passafest zusammen mit dem Fest der ungesäuerten Brote. Gott feiert das Passafest als Fest des Sieges von Golgatha. Gott feiert das Passafest als Fest des Sieges über die Sünde, als Fest der Befreiung aus der Sklaverei des Sündes und des Teufels. Das Passafest ist das Fest des Sieges von Golgatha, von Gott gefeiert im Lauf der Geschichte, abgebildet im Passafest. Kalender Israels. Dann das zweite Fest am 16. des ersten Monats. Das Fest der Erstlinge, das Fest der Erstlingsgabe, das im unmittelbaren Anschluss an das Passafest gefeiert wird. Dieses Fest der Erstlingsgabe feiert Gott als Fest des Erstlings der Entschlafenen. 1. Korinther 15, Vers 20 wird Jesus genannt der Erstling der Entschlafenen. Und diesen Sieg von Ostern, diese Überwindung des Todes, diese erste Auferstehung dieses allerersten Erstlinges in der Überwindung des Todes, dieses Fest feiert Gott am Fest der Erstlingsgabe. Das Fest des Ostersieges über jede Macht des Todes. Ostern, das Fest Gottes über den Tod. Dann das Wochenfest in unserem christlichen Sprachschatz, in einem christlichen Festkalender Pfingstfest genannt. Dieses Wochenfest feiert Gott als Fest der Herausrufung seiner Erstlinge aus Israel und den Nationen. Als Fest der Erstlinge des Heiligen Geistes, als Fest seiner Gemeinde. In diesem Wochenfest feiert Gott die Erstlinge. Der Erstling Christus im Fest der Erstlingsgabe. Und jetzt im Wochenfest feiert Gott die Herausrufung seiner Erstlinge aus Israel und den Nationen, seine Gemeinde. Dann das Posaunenfest. Jetzt sind wir schon weit unten im 7. Monat, am 1.7. hier als Posaunenblasen erfasst. Dieses Posaunenfest feiert Gott als Fest der Begegnung und Vereinigung mit seiner Gemeinde. Hier feiert Gott im Lauf der Geschichte einen Tag, an dem er seine Gemeinde zu sich holt und sie mit Christus als Haupt vereint. Das feiert Gott. Und das wird dargestellt in diesem Fest der Posaunen. Dann feiert Gott im Laufe seiner Heilsgeschichte den großen Versöhnungstag als Fest der Begegnung und Versöhnung mit seinem Volk Israel. Wenn sie den sehen werden, in den sie durchstochen haben, wenn seinetwegen wehklagen werden alle Stämme des Landes. Dieser große Festtag Gottes in seiner Heilsgeschichte wird abgeschattet im großen Versöhnungstag. Und dann als letztes und siebtes das Laubhüttenfest. Das feiert Gott als Fest der vollen Ernte seiner Gottesherrschaft auf Erden und der Erlösung seiner ganzen Schöpfung. Das alles sind Feste des Herrn im Lauf der Geschichte, die nach seinem Plan von ihm ausgerufen werden zu ihrer bestimmten Zeit. So 3. Mose 23, Vers 4. Zu ihrer bestimmten Zeit. Diese Tage konnten die Israeliten sich nicht aussuchen. Ich werde darauf im Einzelnen noch eingehen in den kommenden Diensten. Die hat Gott auf den Tag genau festgesetzt. Hat er nicht gesagt, macht's mal in dem Monat und ach, wie es gerade kommt, so vom Wetter her. Ganz fest an diesem einen Tag. Und es betont Gott hier, dass er eben sagt, die sollt ihr ausrufen, in 3. Mose 23, Vers 4, die sollt ihr ausrufen zu ihrer bestimmten Zeit. Nämlich zu den Zeiten, die nach Apostelgeschichte 1, Vers 7 der Vater auch heilsgeschichtlich in seine eigene Vollmacht gesetzt hat. Diesem Festkalender Israels entspricht der Heilsplan Gottes. Ich denke, das ist klar geworden. Der Festkalender Israels ist nichts anderes als die schattenhafte, bildhafte Darstellung des Heilsplanes Gottes. In diesem Festkalender Israels haben wir den Heilsplan Gottes vor uns liegen. Wir müssen nur in diesen Festen als schattenhaften Vorausdarstellungen die heilsgeschichtlichen Feste im Laufe der Geschichte erkennen. Dann können wir wunderbar in diesem Festkalender Israels den Heilsplan Gottes entdecken, den er mit seiner Schöpfung hat. So präzise, wie die Feste Israels im Festkalender von Gott festgesetzt worden sind, auf den Tag genau, so präzise ist auch die Erfüllung der großen Heilsereignisse im Heilsplan Gottes. Ich denke an Prediger 3, Vers 11. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Und da sind wir bei dem Thema Geduld. Da sind wir bei dem Thema Vertrauen. Da sind wir mit einmal mittendrin in unserem Leben. Da sind wir drin bei dem Vers, das Warten der Gerechte wird Freude werden, aus den Sprüchen. Da sind wir drin, mitten in den Fragestellungen unseres Lebens, wo die Ungeduld uns packt, wo wir rausspringen wollen aus unserer Situation und wo Gott sagt, zu meiner Zeit, ich mach das schon, vertrau mir, spring nicht vor mir über die Mauer. Warte auf mein Wirken, auf mein Reden. Alles macht Gott schön zu seiner Zeit. Und wir wissen an der Geschichte mit Abraham und Ismael, was für eine Tragik daraus entsteht, wenn wir Gott unter die Arme greifen und vorausnehmen, was Gott später uns schenken möchte. Geduld, Vertrauen sind wesentliche Dinge. Und Gott sagt uns in seinem Festkalender, ich habe alles, für alles eine bestimmte Zeit. Nämlich genau zur richtigen Zeit. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, Galaterbrief. Und das gilt im Großen wie im Kleinen und eben auch wie in unserem Leben. Gott hat auch in unserem Leben für alles seine bestimmte Zeit und auch über den Dingen unseres Lebens, sei es Partner, da bin ich wieder eine Freizeit weiter, seien es berufliche Dinge, Grundentscheidungen unseres Lebens. Überall gilt derselbe Satz, als die Zeit erfüllt war. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Geduld und Vertrauen. Eine Geduld, die aus dem Vertrauen Gott gegenüber herauswächst. Das ist hier angesagt. Und das ist etwas, was wir aus dem Festkalender Gottes lernen. Er hat seine bestimmte Zeit für alles. So fest diese Daten im Kalender Israels auch sind, wir haben in unserem Kalender dann immer das Phänomen, dass diese Feste in unserem Kalender permanent wandern. Und dass wir in unserem Kalender nie sagen können, hier am 24. Dezember, so wie bei uns immer am 24. Dezember Weihnachten ist, so können wir das bei den Festen Israels in unserem Kalender nie feststellen. Das liegt einfach daran, dass unser Kalender auf dem Sonnenjahr aufbaut, während der Kalender Israels auf dem Mondjahr aufbaut. Also wie lange braucht die Erde um die Sonne? 365 Tage und ein paar Zerquetschte. Und die paar Zerquetschten, die versuchen wir alle 4 Jahre in dem Schalltag wieder einzufügen. Die Erde braucht um die Sonne 365 Tage und ein bisschen. Das ist unser Jahr. Die Juden rechnen aber ihr Jahr nach dem Mondjahr. Das heißt einfach nur nach der Frage, wie viele Mondumläufe haben wir? Und da sind jeder Mondumlauf circa kommen wir auf 12 Mondumläufe im Jahr. Und das gibt aber insgesamt nur 354 Tage. Also das Mondjahr rechnet mit 354 Tagen und das Sonnenjahr mit 365 Tagen. Und das versuchen die Juden dann immer wieder auszugleichen. Sie haben dann auch ihren Schaltmonat, den sie den Adar 2, den sie dann mit einfügen, wo sie dann 30 Tage mal wieder zuschlagen. Aber das jüdische Jahr, das hat mal 353, mal 354, mal 355, dann mal wieder 383, 384 oder 385 Tage. Und deshalb kriegen wir diese Feste Israels in unserem Kalender nie auf feste Tage. Ja, das ist einfach dieser Unterschied. Gut, das nur zur Erklärung, warum diese festgesetzten Zeiten in unserem Kalender nicht zu erkennen sind. Nun schlagen wir auf 2. Mose 23, 14 bis 17. Zweite Mose 23, 14 bis 17. Ja, Rainer? Dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du beobachten, das ist das Passafest. Dann in Vers 16, und das Fest der Ernte, der Erstlinge deiner Arbeit, dessen, was du auf dem Feld sehen wirst, das Fest der Erstlingsgabe. Und als drittes, und das Fest der Einsammlung im Ausgang des Jahres, wenn du deine Arbeit vom Feld einsammelst. Dreimal im Jahr sollen alle deine Männlichen vor dem Angesicht des Herrn erscheinen. Das ist die vorläufige Regelung der Feste Israels, noch während der Wüstenwanderung, wo die drei großen Wallfahrtsfeste Israels beschrieben werden. Also die drei großen Feste, zu denen jeder männliche Israelit zum Heiligtum, zum Tempel, später nach Jerusalem hinaufziehen musste. Und gerade die Kürze dieser vorläufigen Regelung lässt uns die großen Linien klar erkennen und deshalb möchte ich damit beginnen. Es gibt drei Hauptfeste, an denen jeder männliche Israelit verpflichtet ist, vor dem Angesicht des Herrn im Tempel zu erscheinen. Das Passafest, unser Osterfest, das Wochenfest, unser Pfingstfest und das Laubhüttenfest, das entspricht vielleicht noch am ehesten, obwohl da die Entsprechung schwierig ist, unserem Erntedankfest. Und diese drei Feste Israels galten alle drei als Erntefeste. Das heißt, diese Feste haben sich an der Ernte, am landwirtschaftlichen Jahr orientiert. Das Passafest sollte mit den Erstlingen der Gerste gefeiert werden, also dem ersten erntefähigen Getreide, was es gab. Das Passafest, die Erstlinge der Gerste. Das Wochenfest sollte dann gefeiert werden mit den Erstlingen des Weizens und den Frühfeigen. Und das Laubhüttenfest am Ende des landwirtschaftlichen Erntejahres, dann mit der Vollernte an Oliven, Datteln, Spätfeigen und insbesondere Wein. Wir sehen also die drei großen Wallfahrtsfeste Israels, Wallfahrtsfeste, weil man eben immer eine Wallfahrt, eine Reise nach Jerusalem zum Heiligtum machen musste. Diese drei großen Wallfahrtsfeste Israels sind Erntefeste. Sie haben es alle drei mit der Landwirtschaft zu tun, mit dem Erntejahr, dem Rhythmus von Saat und Ernte. Und bei den Stichworten Ernte und Erstlinge, da springen uns natürlich die neutestamentlichen Bezüge geradezu ins Auge. Zum Beispiel Matthäus 9, 37 bis 38. Da spricht der Herr zu seinen Jüngern: Die Ernte zwar ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Das ist bis heute so geblieben, dass die Ernte größer ist als die Arbeiter. Und das gilt bis heute, dass der Herr solche sucht, die sich bereit machen lassen in diesen Dienst seiner heilsgeschichtlich-landwirtschaftlichen Ernte einzutreten. Da müssen wir uns auch fragen, ob wir bereit sind zu diesem Dienst. Matthäus 13, da erzählt der Herr dann ein ganz interessantes Gleichnis und spricht davon, dass da ein Mann guten Samen aussät auf sein Feld und in der Nacht kommt der Feind und sät Unkraut unter den guten Samen. Und dann wächst das auf Und die Knechte merken, Herr, du hast doch guten Samen auf dein Feld gesät, aber schau, überall Unkraut, Unkraut. Was sollen wir machen? Sollen wir zwischengehen? Sollen wir das Unkraut jetzt rauszupfen? Sollen wir es vernichten? Und da heißt es dann in Matthäus 13, Vers 30, lasst es beides zusammenwachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen, bindet es in Bündel, um es zu verbrennen, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Und in Vers 38 und 39 erklärt er dann dieses Gleichnis. Der Acker ist die Welt. Der gute Same aber, das sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters. Die Schnitter aber sind Engel. Schön, mal ein Gleichnis zu haben, das der Herr selber so detailliert entschlüsselt und auslegt. In diesen Bildern wird die Welt, unsere Welt, in der wir leben, diese Welt ist in den Augen Gottes ein Ackerfeld Gottes. Dieser gesamte Globus ist ein Ackerfeld Gottes. Und die Menschen werden entweder als Weizen oder als Unkraut gesehen. Und die Ernte ist die Vollendung des Zeitalters, die Einsammlung der Frucht bei der Aufrichtung des Gottesreiches. Wir können festhalten, der Heilsplan Gottes mit den Menschen wird als die Geschichte einer großen Ernte gesehen. Der Heilsplan Gottes entspricht eigentlich einem landwirtschaftlichen Erntejahr. Da wird gesät, nein, erst wird gepflügt, da geht's richtig in die Erde rein. Dann wird gesät, dann wird begossen und irgendwann wird geerntet. Und in der Ernte vollzieht sich auch eine Scheidung im Gericht. Der Heilsplan Gottes mit den Menschen ist die Geschichte der großen Ernte Gottes. Und die drei großen Erntefeste Israels spiegeln den heilsgeschichtlichen Verlauf dieser Ernte Gottes prophetisch wider. Zu jeder Ernte gehören Erstlinge und dann die Vollernte. Und so auch in der heilsgeschichtlichen Ernte Gottes. 1. Korinther 15, 22 bis 24. Denn gleich wie in dem Adam alle sterben, also werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht. Ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling, Christus. Sodann die, welche des Christus sind bei seiner Ankunft. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er weggetan haben wird, alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht. Fällt uns auf, dass wir hier auch drei große Etappen haben, die hier beschrieben werden im Heilsplan Gottes? Dass der Heilsplan Gottes zur Lebendigmachung aller, wie die drei großen Erntefeste Israels, in drei großen Etappen beschrieben wird? Der Erstling, Christus, dargestellt im Passafest. Die Erstlinge, die Gemeinde, dargestellt im Wochenfest. Das Ende, die Vollernte aus Israel und Nationen, dargestellt im Laubhüttenfest, was so schön heißt, das Fest der Einsammlung im Ausgang am Ende des Jahres, da wo die volle Ernte eingebracht wird. Wir haben also diesen Dreiklang, der Erstling, die Erstlinge, das Ganze. Und das entspricht dem Passafest, dem Wochenfest, dem Laubhüttenfest. Und das entspricht auch dieser Dreiheit Gottes, das Passafest dem Sohn, der sich brechen ließ am Kreuz. Das Fest der Erstlinge, der Heilige Geist, der zu Pfingsten kam und uns als mit den Erstlingen des Geistes beschenkte. Und dann das Laubhüttenfest im Ausgang des Jahres in der Einsammlung, dann der Vater mit dieser letzten großen Perspektive, Gott wird sein, alles in allen. Das Passafest beschreibt also die Vergangenheit. das Wochenfest, die Gegenwart, und das Laubhüttenfest, die herrliche Zukunft im Heilsplan Gottes. Interessant ist es, dass dieses göttliche Gebot, dass diese Feste ausgerufen werden mussten zu ihrer bestimmten Zeit, sich in der Heilsgeschichte Gottes auch tatsächlich auf den Tag genau erfüllt hat. Wann wurde denn Christus am Kreuz hingeschlachtet? Zum Passafest. Genau zu dieser Zeit. Und zwei Tage später dann haben wir dann das Fest der Erstlinge, Ostern. Genau zu der Zeit. Und wie war das mit dem Wochenfest, mit der Sendung des Heiligen Geistes? Genau zu der Zeit. Genau an diesem Tag, als die Juden das äußerliche Fest Wochenfest gefeiert haben, hat Gott sein heilsgeschichtliches Fest Pfingsten, die Sendung des Heiligen Geistes, gefeiert. Es ist schon erstaunlich, wie auf den Tag genau sich Gott im Feier seiner heilsgeschichtlichen Feste an diesen Festkalender Israels gehalten hat. Auf den Tag. Und es würde mich nicht wundern, wenn Gott auch zukünftig weiter so verfahren würde. Ich sage nicht, dass es so ist. Aber bisher, was wir erkennen konnten, war es so. Spricht viel dafür, dass es zukünftig Gott mit derselben Präzision machen wird. Und vielleicht hat es mit dieser endzeitlichen Perspektive des Festkalenders Gottes zu tun, wenn es vom Antichristen in Daniel 7, Vers 25 heißt, dass er, der Antichrist, darauf sinnen wird, Zeiten und Gesetz zu ändern. Wobei der Ausdruck Zeiten hier vor allem die Festzeiten Gottes meint. Der Antichrist wird also den göttlichen Festkalender einmal sehr viel ernster nehmen, als die meisten Christen das heutzutage tun. Dem Antichristen wird dieser Festkalender tierisch ärgern, denn er wird davon wissen, was das für heilsgeschichtliche Bedeutung im Plan Gottes hat. Satan weiß, dass er wenig Zeit hat. Satan weiß eine ganze Menge mehr von den Dingen Gottes als viele Christen. Und darum wird dieser Antichrist darauf ausgehen, diesen Heilsplan Gottes, der überliefert ist in den Festen, der jedes Jahr gefeiert wird in den Festen Israels, an denen jeder Jude, jeder Mensch erkennen könnte, den Heilsplan Gottes auch in seiner zukünftigen Perspektive. Den möchte der Antichrist ändern. Der stört ihn. Der ist ihm ein Dorn im Auge. Und den großen Angriff auf die christlichen Feste in unserem Land haben wir ja auch schon immer wieder periodisch erlebt, teilweise mit Erfolg, teilweise konnten die Angriffe noch abgewehrt werden. Aber auch hierin erkennen wir schon diesen antichristlichen Geist, der diese großen Feste Gottes aus dem Festkalender der Menschen ausradieren möchte. Die Menschen sollen sich nicht daran erinnern. Und er möchte seinen eigenen Festkalender an die Stelle der Feste Gottes setzen. Wir haben keinen Buß- und Bettag mehr. Dafür haben wir Halloween. Guter Tausch. Ja? Guter Tausch. So macht's der Antichrist. Seine Feste an die Stelle der Feste Gottes setzen. Ganz konkret. So wie er sich selber ja auch in den Tempel Gottes setzt. Und sich anbeten lässt, als ob er Gott sei. Er setzt sich eben an die Stelle Gottes, bis hinein in den Festkalender. Was mich nur fasziniert hat, dass diesen Antichristen dieser Festkalender so sehr ärgert, dass er darauf ausgehen wird, eben auch diesen Festkalender, diese Festzeiten Gottes zu ändern. Ja, dann schließe ich mit einem sehr grundsätzlichen Aspekt bei diesen drei großen Festen, den wir in 2. Mose 34, den Versen 23 bis 24 finden, das schlagen wir noch als letztes auf. Das ist einer dieser kleinen Ergänzungstexte. Da heißt es: Dreimal im Jahr sollen alle deine männlichen erscheinen vor dem Angesicht des Herrn, Jahwe, des Gottes Israels. Das hatten wir gerade in dem Text auch schon. Und dann in Vers 24 aber noch die Ergänzung. Und niemand wird deines Landes begehren, wenn du hinaufziehst, um vor dem Angesicht Jahwes, deines Gottes, zu erscheinen, dreimal im Jahr. Sehen Sie, zu diesen drei großen Festen war jeder männliche Israelit verpflichtet, vor dem Angesicht des Herrn im Tempel zu Jerusalem zu erscheinen. Also diese drei Feste, die konnten nicht zu Hause in gemütlicher Runde begangen werden. Da hat Gott von jedem Israeliten männlicher Abstammung erwartet, ab nach Jerusalem. Merkwürdig, ne? Die mussten dreimal im Jahr nach Jerusalem zu diesen Festen. Auch das hat seine heilsgeschichtliche Bedeutung. Jesus musste zum Passafest in Jerusalem sterben, nicht irgendwo draußen in Israel. Und der Heilige Geist musste zum Wochenfest als Erstlingsgabe in Jerusalem ausgegossen werden. Unser Herr hat in Apostelgeschichte 1, Vers 4 gesagt, bei seiner Himmelfahrt, und als er mit seinen Jüngern versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Er hat ihnen gesagt, geht nicht weg von Jerusalem, bleibt in Jerusalem und wartet, bis der verheißene Heilige Geist kommt. Ach komisch, die durften nicht weg. Die konnten nicht einfach irgendwo umhergeistern und dann kam der Heilige Geist, so wie es bei uns ist. Wir sind an keine Orte gebunden. Aber im heilsgeschichtlichen Ablauf sollte das bei dieser ersten Sendung des Heiligen Geistes wieder deutlich werden. Jerusalem. Und darum diese direkte Aufforderung, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, das korrespondiert mit dieser Verpflichtung, am Wochenfest nach Jerusalem hinaufzuziehen. Und deshalb wird auch die Wiederkunft Christi zur Aufrichtung und Durchführung seines Reiches, eben dieses dritte Fest, das große Laubhüttenfest, wieder in Jerusalem erfolgen. So lesen wir es in Sacharja 14, Vers 4 bis 5. Seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen. Sacharja 14, Vers 16. Es wird geschehen, dass alle Übriggebliebenen von allen Nationen, welche erst wieder Jerusalem gezogen sind, nun von Jahr zu Jahr hinaufziehen werden nach Jerusalem, um den König Jahwe der Herrscharen anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Und Jesaja 2, Vers 3, viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg Jahwes, zum Hause des Gottes Jakobs. Von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort Jahwes von Jerusalem. Also auch das Laubhüttenfest zentral mit Jerusalem zu tun. Wir sehen also, dass sogar diese Anordnung Gottes an diesen drei großen Wallfahrtsfesten zwingend nach Jerusalem hinaufzuziehen und nicht irgendwo in häuslicher Runde zu feiern, dass das eine große prophetische Bedeutung hat und deutlich macht, wie Jerusalem als Stadt Gottes im Zentrum seines heilsgeschichtlichen Handelns steht. Und Satan als der Dauernachäffer Gottes hat sich deshalb auch seine Stadt gesucht und seine Stadt für sein Unheilswirken. Das ist durch die Zeiten hindurch bis ins Ende Babylon. Die Gegenstadt Satans und des Antichristen zu Jerusalem. Ich schließe mit dem schönen Nebenaspekt, den wir hier in Vers 24 gelesen haben. Niemand wird deines Landes begehren, wenn du hinaufziehst, um vor dem Angesicht des Herrn deines Gottes zu erscheinen, dreimal im Jahr. Sehen Sie, das ist ja ein echtes Sicherheitsrisiko. Dreimal im Jahr zogen alle männlichen, wehrfähigen Männer hinauf nach Jerusalem. Wie leicht konnten die umliegenden Völker überall in den Randgebieten Israels einfallen, rauben, plündern, morden, wegführen. Da musste man sich doch sagen, das geht nicht, wir müssen doch überall kräftige Truppen an den Grenzen zurücklassen, um das zu verhindern. Und jetzt stellen Sie sich vor, jetzt sagt Gott, niemand wird deines Landes begehren, wenn du hinaufziehst, um vor dem Angesicht deines Gottes zu erscheinen dreimal im Jahr. Das heißt, Gott sagt, ihr gehorcht mir, ihr vertraut mir, ihr zieht diese dreimal konsequent mit Mann, ja, nicht Mann und Maus, nur Mann, hinauf nach Jerusalem und ich übernehme eure Grenzsicherung. Und ich garantiere euch, wenn ihr hinaufzieht nach Jerusalem, wird in der Zeit keiner in euer Land einfallen, um es zu plündern. Wow. Was hätten wir gemacht? So viel Vertrauen aufgebracht? Uns darauf verlassen? Darauf verlassen, dass ich im Gehorsam auf das Wort Gottes auch die Folgen meines Gehorsams ihm überlassen kann, dass er dafür sorgt? Gott lässt uns den Gehorsam gegen sein Wort nie zum Schaden gereichen. Wir verlieren nichts im Gehorsam gegen Gottes Wort. Aber wir können alles verlieren im Ungehorsam gegen Gottes Wort. Ich weiß nicht, in welcher Stelle Sie in Ihrem Leben stehen, wo Gott von Ihnen so einen Schritt verlangt nach Jerusalem, wo Gott von Ihnen einen Schritt verlangt, der Ihrem Sicherheitsbedürfnis zuwiderläuft, wo der Verstand sagt, so geht's doch aber nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, wenn Gott Ihnen einen Weg zeigt, dann übernimmt er den Rest. Er übernimmt die Garantie. Er übernimmt die Absicherung Ihrer offenen Flanken, die Sie jetzt nach menschlichem Ermessen an mehreren Stellen haben. Vertrauen wir darauf, dass so wie Gott in den großen Festkalender Israels sagt, lasst euch drauf ein. Ich garantiere euch, dass es nicht zu eurem Schaden sein wird, dass wir auch in unserem kleinen persönlichen Leben Gott so viel Vertrauen und Gehorsam entgegenbringen. Wir wollen beten. Vater, wir preisen dich darüber, dass wir in diesem Festkalender Israels, der erst so staubig, so veraltet, so uninteressant schien, mit einmal erkennen können, dass du uns in deiner Liebe hier deinen Heilsplan verschlüsselt, verborgen, schattenhaft geschenkt hast. Dass du uns hier zeigst, wie du deine großen Feste im Lauf der Geschichte feierst. Und dass du uns einlädst, mitzufeiern mit dir und andere Menschen zu diesen großen Festen deines Heils einzuladen. Herr, dafür danken wir dir, dafür mach uns bereit und lass uns etwas ausstrahlen von diesen Begegnungen mit dir. Amen. Amen.